온다.
기온다.
온다.
기온다.
온다.
기온다.
스티멘 아웃 라타인 아메리카.
보스스 데 아메리카 라티나.
Hallo und herzlich willkommen zum Onda-Info 279. Hier in Berlin lässt der Frühling weiter auf sich warten. Kein Wunder also, dass sich unsere Mitarbeiterinnen fast vollständig nach Costa Rica, Chile, Uruguay und Kolumbien verzogen haben. Im T-Shirt und kurzer Hose, mit Aufnahmegerät und Mikro bewaffnet, bereiten sie sich auf wärmere Zeiten vor. Demnächst werdet ihr erfahren, ob sie mehr als Meeresrauschen aufgenommen haben. Wir Daheimgebliebenen senden euch diesmal Nachrichten aus Argentinien, Bolivien und der Welt. Der Welt der Frauen, die mit der Krise des Kapitalismus nicht wirklich besser wird. Im Anschluss daran hört ihr ein Interview mit Claudia Samayoa. Die Guatemaltekin ist Aktivistin der Nationalen Bewegung der Menschenrechte. Kein ungefährlicher Job in ihrem Land. Danach tauchen wir ab in den transkontinentalen Äther. In Boston, Berlin und Mexiko-Stadt haben ungehörige Reisende ein Radioportal ins Leben gerufen. Viel Spaß beim Hören und Frieren wünscht euch euer kleines Onda-Team.
Lagasche bekommt Freigang. Im Onda-Info-Spezial Nummer 274 berichteten wir in zwei Teilen über Frauengefängnisse in Argentinien und die Situation der dortigen Insassinnen. Darin stellten wir euch auch die Geschichte von Karina Germano vor, die von ihren Freundinnen und Unterstützerinnen nur Lagasche genannt wird. Sie ist Aktivistin von IJOS, der Organisation der Kinder von während der letzten argentinischen Militärdiktatur Verschwundenen. 2002 wurde Lagasche in einem umstrittenen Verfahren in Brasilien in einem Entführungsfall für schuldig gesprochen und zu insgesamt 30 Jahren Haft verurteilt. Trotz ihrer Verlegung ins argentinische Ezeiza vor 5 Jahren muss das brasilianische Strafmaß eingehalten werden. Doch dieses beinhaltet neben der Gefängnisstrafe auch das Recht auf Freigänge und seit dem 26. November 2011 die Freilassung auf Bewährung. Diese Rechte werden ihr von der argentinischen Justiz verwehrt. Lagasche und ihre Unterstützerinnen kämpfen nun in letzter Instanz, am obersten Gerichtshof Argentiniens. Am 14. Februar kam endlich Bewegung in das Gerichtsverfahren und die Richter stimmten mit 4-3 Stimmen zumindest für das Recht auf Freigänge. Begründung dafür ist in der offiziellen Pressemitteilung des Gerichtshofs, dass die Haftbedingungen von Lagasche denen ihrer Mitverurteilten in Brasilien angepasst werden müssen. Die Entscheidung über die Freilassung auf Bewährung steht noch aus. In einem Brief aus dem Gefängnis bedankte sich Karina Germano, Lagasche, bei ihren Unterstützerinnen. In ihrem Blog Lagasche a la Cache könnt ihr euch über den Fortgang des Verfahrens informieren. Den Link dazu findet ihr auf unserer Homepage www.npla.de. Verletzte bei innerbolivianischem Grenzkonflikt. Normalerweise streitet sich Bolivien über seine Grenzen mit Chile. So gern hätte der Andenstaat seinen Zugang zum Meer zurück, den es im 19. Jahrhundert im sogenannten Salpeterkrieg verlor. Doch in der vergangenen Woche eskalierten die Konflikte im eigenen Land. Die Bauern der Gemeinde Quilacas in der Provinz Oruro streiten sich mit denen aus der Gemeinde Coroma im benachbarten Potosí um 40 Kilometer landwirtschaftliche Nutzfläche im Grenzgebiet. Das Ergebnis: 28 Verletzte. Auch von Geiselnahmen wird berichtet. Der Konflikt über Gebietszugehörigkeiten schwelt bereits seit mehreren hundert Jahren. Dass er jetzt wieder aktuell ist, liegt an Preisentwicklungen auf dem Weltmarkt. Denn in dieser Gegend wird Quinoa angebaut. Ein Getreide, das auch von ernährungsbewussten Europäern gern gegessen wird. Entsprechend teuer wird es gehandelt und entsprechend viel verdienen die Bauern, die es anbauen. Im März soll wieder angesät werden. Am Mittwoch vergangener Woche forderte der Gouverneur von Potosí, Felix González, die Bauern aus der Nachbarprovinz auf, ihre Felder zu räumen. Die Bauern von Ururu wiederum behaupten, nur dort zu sein, wo sie schon immer waren, auf ihrem Gebiet. Beide Bauerngemeinden versuchten anschließend, gewaltsam die Kontrolle über die Felder zu gewinnen. Mit blutigem Ergebnis. Von der bolivianischen Landesregierung wurde nun ein runder Tisch einberufen, der die Lage befrieden soll. Daran sitzen neben den beiden Gouverneuren der zerstrittenen Provinzen Senatoren und gesellschaftliche Akteure sowie die Ministerin für die Eigenständigkeit der Provinzen, Claudia Peña. Marcha de Mujeres für Frauenrechte und gegen Kapitalismus. Nicht nur der Kapitalismus ist in der Krise, auch die Frauen sind es. Wie beides miteinander zusammenhängt, erklärt die Marcha Mundial de Mujeres in ihrem diesjährigen Aufruf zum Weltfrauentag am 8. März. Die Marcha ist ein weltweiter Zusammenschluss von Feministinnen. Sie sehen Frauen als erste Opfer von Entlassungen. Zudem würden sie oft dazu gezwungen, die Aushöhlung sozialstaatlicher Leistungen durch Reproduktionsarbeit abzufedern. Wenn es keine Kindergärten mehr gibt oder sie zu teuer sind, wird das Kind eben wieder zu Hause allein von Mama erzogen. Die hat ja ohnehin nichts Besseres zu tun. Doch auch Frauen sind nicht gleich Frauen. Das patriarchale Comeback ist rassistisch durchsetzt und betrifft arme Frauen anders als Bessergestellte. Doch unabhängig davon haben unter einem frauenfeindlichen Klima alle zu leiden. Und auch Gewalt gegen Frauen nimmt, so die Marcha de Mujeres, in allen Gesellschaftsschichten zu. Der Aufruf des weltweiten Bündnisses aus Feministinnen kritisiert die Zunahme kriegerischer Konflikte und die Einheitsfront der globalen Massenmedien, denen die Errungenschaften der Frauenbewegung nichts bedeuteten. Insgesamt gibt der Weltfrauentag also wenig Anlass zum Feiern und viel Gelegenheit, an diesem Donnerstag auf die Straße zu gehen.
Guatemala heißt auch das Land des ewigen Frühlings. Das sanfte Klima täuscht jedoch nicht über eine gesellschaftliche Realität von großer Kälte hinweg. Die Frühlingswinde des Aufbruchs wehen scheinbar nicht für die mehrheitlich indigene Bevölkerung des 13 Millionen Landes in Zentralamerika. Bereits der 36 Jahre andauernde blutige Bürgerkrieg forderte ca. 200.000 Menschenleben. Er endete 1996. Seitdem ist das Land nur scheinbar zur Demokratie zurückgekehrt. Und jetzt sitzt mit Pérez Molina wieder ein Hardliner mit einschlägiger Geschichte an der Macht. Guatemala hat mit vielen gesellschaftlichen Problemen zu kämpfen. So fallen jedes Jahr mehrere hundert Frauen systematischen Morden zum Opfer. Insgesamt sind die Guatemalteken sogar mit bis zu 6.600 Morden pro Jahr konfrontiert. Hinzu kommen Drogenkriminalität, eine korrupte und gewalttätige Polizei und Straflosigkeit. Und fast die Hälfte der Menschen lebt in Armut. Problematisch ist auch der schwache Staat, der sich gegen skrupellose Wirtschaftsinteressen nationaler und internationaler Konzerne nicht durchzusetzen vermag. Wir sprachen mit Claudia Samayoa, Aktivistin der Nationalen Bewegung der Menschenrechte, UDFEGUA, über die Situation in Guatemala, über die Wahlen und darüber, wie es ist, als Guatemaltekin in Guatemala Menschenrechtsarbeit zu betreiben.
Offensichtlich hat sich die Situation der Menschenrechte in Guatemala entscheidend verschlechtert. Nicht nur, weil Straflosigkeit existiert. Im Durchschnitt gibt es 17 bis 18 Ermordete pro Tag und mehr als 400 organisierte Frauenmorde allein in diesem Jahr. Jugendliche werden systematisch stigmatisiert, verfolgt und ermordet. Das nennen sie soziale Säuberung. Trotz der Versprechen auf einen strukturellen Wandel, in einem Drittel der Gebiete herrscht eine unsichere Ernährungssituation. Eines von zwei Kindern weist chronische Mangelernährung auf. Und man kann noch eine Menge anderer Defizite aufzählen, bei der Bildung, bei der Gesundheit und so weiter.
Seit 2001 gehört Claudia Samayoa der Organisation UDFEGUA an, der Einheit zum Schutz von Menschenrechtsverteidigern und Verteidigerinnen. Der Zusammenschluss gesellschaftlicher Gruppen ist bestimmten Kreisen ein Dorn im Auge. Liefert er doch die offiziellen Daten darüber, was in Guatemala in Bezug auf Menschenrechte geschieht. Die Mitglieder von UDFEGUA mussten deshalb bestimmte Strategien entwickeln. Sie schützen sich gegenseitig, begleiten sich bei Besuchen bei Polizei und Staatsanwaltschaft. Als UDFEGUA den Völkermord vor das oberste Gericht brachte, begann 2000 eine Serie von Aggressionen und Gewalttaten.
Zuerst verschwand unter Einwirkung von Gewalt eine Psychologin, die illegale Adoptionen untersuchte. Danach gab es eine Serie von Durchsuchungen und Vergewaltigungen bei Organisationen von Frauen, die ein heikles Thema ansprachen: häusliche Gewalt und sexuelle Belästigung im familiären Rahmen. Irgendwann haben wir uns klargemacht, es lohnt sich nicht, sich angreifen zu lassen und nichts zu tun. Als ob wir die Enten wären, auf die man schießt, die nur hoffen, dass man sie nicht trifft. Also taten wir uns zusammen und planten in mehreren Schritten eine Strategie. Erstens dokumentieren. Zweitens zeigen wir die Übergriffe bei der Polizei und bei der Staatsanwaltschaft an. Drittens sind wir solidarisch miteinander, handeln bei Aggressionen zusammen, unabhängig von den Differenzen, die es ja immer gab.
Menschen wie Claudia Samayoa versuchen, die gesellschaftliche Realität zu verändern und bringen sich dabei nicht selten in Gefahr. Oft kommt es zu Bedrohungen und Diffamierungen. Claudia wird heute von der Menschenrechtsorganisation Peace Brigades International begleitet.
Im Lauf der Zeit war ich mehreren Angriffen ausgesetzt, drei davon auf mein Leben, die ersten beiden zwischen 1991 und 1993. Und jedes Mal war Pérez Molina, der kürzlich wiedergewählte Präsident, der mutmaßlich Verantwortliche für die Angriffe.
Im Land des ewigen Frühlings ist es nicht risikolos, Menschenrechte von internationalen Konzernen einzufordern. Hudbay, ein kanadisches Unternehmen, baut in Guatemala in großem Umfang Nickel ab und macht dabei lukrative Geschäfte. Um seine Interessen durchzusetzen, ordnete das Unternehmen 2007 eine Zwangsräumung indigener Gemeinden an. Die Bevölkerung begann friedlich, aber konsequent Widerstand zu leisten. Der Aktivist Adolfo Ischaman wurde im Zuge dessen 2009 in Estor ermordet. Jetzt droht seine Witwe damit, das kanadische Unternehmen vor Gericht zu bringen. Den jüngsten Anschlag auf ihr Leben hat Claudia Samayoa wohl ihrem Engagement in dem Fall von Adolfo Ischaman zu verdanken.
2010 fand der bisher letzte Anschlag auf mein Leben statt. Und auch meine Kinder hat man angegriffen. Das hat mit den Fortschritten zu tun, die wir gemacht haben. Bei den Untersuchungen im Fall von Adolfo Ischaman waren wir beteiligt und wir haben uns der Straflosigkeit entgegengestellt. Der Chef des Sicherheitsdienstes von Hudbay ist verantwortlich für die Tötung von Ischaman. Die Staatsanwaltschaft fand in dieser Sache geheime Verbindungen zum Secret Service des Landes und zeigte das in bei der Regierung an. Das hatte aber keinerlei Konsequenzen für die Staatsanwaltschaft, sondern ich und die UDFEGUA wurden angegriffen, weil die Verantwortlichen offensichtlich wussten, dass wir darüber sprechen würden. Leider sind Personen der letzten Regierung an den Angriffen beteiligt und die haben bereits einen gewissen Ruf in Bezug auf Menschenrechte.
Der Handel mit Treibstoff für Europa und der umstrittene Anbau der gentechnisch veränderten Palma africana gefährden die Versorgung mit Lebensmitteln und den Landbesitz der Bauern. 5 kreolische Oligarchenfamilien sind die Gewinner bei dem Geschäft mit dem Agrobusiness in Guatemala.
Vor kurzem haben wir 14 Gemeinden aus dem Valle Polochic begleitet. Sie wurden durch ein Unternehmen der Zuckerproduktion vertrieben. Die Zuckerplantage wird in eine Plantage der afrikanischen Ölpalme umgewandelt. Das bedroht die Existenzgrundlage der Bauern und hat viele Konflikte nach sich gezogen. Im Zuge dessen wurden wir von einer der reichsten Personen des Landes bedroht.
Wegen ihrer Aktivitäten in diesem und anderen Bereichen kam es jüngst zu einer Diffamierungskampagne gegen Claudia Samayoa. Und auch andere Mitglieder von UDFEGUA erhielten Todesdrohungen. Wie sich herausstellte, war Manuel Baldisson der Urheber der Aggressionen. Erst in der Stichwahl am 6. November 2011 unterlag der Kandidat von Líder Pérez Molina. Bereits vor den Wahlen im September kündigte sich ein Rechtsruck an. Man hinderte die Ex-Gattin des vorigen Präsidenten Alvaro Colom in letzter Minute an der Kandidatur. Wir baten Claudia Samayoa um ihre Einschätzung der Geschehnisse rund um die Wahlen.
Diese Wahlen waren die schwierigsten seit langem. Der oberste Wahlgerichtshof erwies sich als äußerst korrupt, vor allem im Hinblick auf den Stimmenkauf und auch durch seine Günstlingswirtschaft für Pérez Molina. Und das ist der Kandidat des Militärs, der auch für den Genozid im Bürgerkrieg mitverantwortlich ist. Die Teilnahme der First Lady, Sandra Torres, wurde verhindert. Das ermöglichte ein Erstarken des zweiten Kandidaten nach Pérez Molina, des Drogenhändlers Manuel Baldisson. Seine Vergangenheit ist ein einziges Zusammenspiel von Drogen und Korruption. Und damit gab es für die Stichwahl für diejenigen von uns, die ihre Prinzipien haben, überhaupt keine Option.
Am Ende wurde also wieder ein Militär an die Macht gewählt, der selbsternannte Friedensgeneral Pérez Molina. Molina, der General der harten Hand und der eisernen Faust, wie er sich selbst nennt, leugnet die Kriegsverbrechen während des Bürgerkriegs. Zwischen 1991 und 1993 war er der Chef des berüchtigten Geheimdienstes G2, auf dessen Konto gehen eine große Anzahl von Morden während des Bürgerkriegs. Pérez Molina war zur Zeit des Völkermordes enger Vertrauter des Präsidenten Lucas Garcia. In den letzten Wahlen kandidierte er für die rechtsgerichtete Partido Patriota.
Otto Pérez Molina ist ein Kandidat des Militärs und des Völkermordes. Und er hat den Günstlingszuschlag der Oligarchie. Es gibt Behauptungen, er sei im Waffenhandel und im Menschenhandel aktiv und ebenso bei illegalen Adoptionen. Er war in viele illegale Handlungen verwickelt und ist es noch heute. Der Aufstieg des neu gewählten Präsidenten bedeutet einen Rückgang der kleinen Fortschritte, die bis dahin erkämpft wurden. Und es sind ja auch wichtige Fortschritte, die es auf dem Gebiet der Gerechtigkeit und der Menschenrechte gegeben hat.
Es gibt also im Zusammenhang mit der Wahl von 2011 keine Chance auf jemanden, der die Menschenrechtslage günstig beeinflusst?
Nein, die Repression gegen die indigene Bevölkerung kann nur zunehmen und ebenso die Repression gegen Gewerkschaftler und gegen die Bauernbewegung.
Zum Schluss noch ein Anliegen Claudia Samayoas.
Wir bitten euch, deutsche Hörer und die europäischen Hörer, dass ihr bekannt macht, was in Guatemala geschieht. Das heißt, dass ihr Lateinamerika nicht vergesst, dass ihr Guatemala nicht vergesst.
Wir wünschen Claudia Samayoa viel Glück und danken ihr für dieses Gespräch.
Al mar, aquí estamos con los tambores, jóvenes, niños y señores, vienen todos para cantar, tarareando al mar. La 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 la, tarareando al mar.
Viajes insumisos. Notas sónicas contra la resignación del mundo.
Ungehörige Reisen, Audionotizen gegen die Resignation der Welt. Unter diesem ambitionierten Motto arbeiten seit Februar ein paar Radiomacherinnen und Radiomacher aus Boston, Berlin und Mexiko-Stadt an einem gemeinsamen Programm. Im schlimmsten Fall kommt so, kurz vor dem Weltuntergang, nochmal eine bunte, transkontinentale Radioshow auf die Beine. Im besten Fall werden die Audionotizen dauerhaft das Gerede der globalen Apokalypse konterkarieren. Ein paar lokale Gebrauchsanweisungen zu widerständigem und selbstbestimmtem Leben zu dokumentieren, darum geht es.
Vielleicht werden wir im Onda-Info künftig öfters mal bei Viajes Insumisos reinhören. Heute haben wir euch zumindest mal einen kleinen Auszug der ersten ungehörigen Reiseroute übersetzt. Die führt uns an besetzte Orte auf drei Kontinenten. Und klar, war für uns weniger der Besuch des Occupy-Camps in Boston oder des Schokoladens in Berlin interessant. Viel spannender fanden wir den Ausflug nach Altepetl. Dort, wo Mexiko-Stadt aufhört und die Maisfelder anfangen, organisieren einige Studentinnen seit vergangenem Jahr ein autonomes Kulturprojekt. Wie diese Idee in der dortigen Community ankam, lassen wir nun aber lieber die Macherinnen Fakir und Shakti erzählen.
Jackie.
Yo soy Shakti.
¿Para qué ocupar?
Wozu besetzen? Warum besetzen?
Era como una necesidad organizativa estudiantil, ¿no? Tener un espacio en donde pudiéramos organizarnos mejor.
Wozu besetzen? Also, es war für uns zunächst eine organisatorische Notwendigkeit, einen Ort zu haben. Und so kam eins auf andere und schließlich haben wir das Haus hier besetzt. Es ist uns einfach wichtig, mit der Community zu arbeiten, die Mauern einzureißen, vor allem die von den Unis, die uns persönlich umgeben und einen direkten Job mit der Community zu machen. Der Ort ist dafür wie geschaffen, denn er ist hier am Stadtrand von Mexiko-Stadt. Hier in der Zone kann man immer noch Menschen finden, die Eltern oder die Großeltern von unserer Generation, die doch wissen, was das Ejidio ist, also das Gemeindeland, ja. Die Ideen von Autonomie und Selbstorganisation sind also keine Fremdworte, sondern etwas, was noch sehr gelebt wurde, nicht so wie für uns. Also zunächst war es, wie gesagt, eine Notwendigkeit für uns Studenten, um uns zu organisieren, aber auf der anderen Seite auch eine Notwendigkeit, um bezahlbaren Wohnraum zu finden. In einem kapitalistischen System, das nun mal ganz auf Privatbesitz aufgebaut ist, ist es immer schwieriger, was zu finden. Und auf der anderen Seite ist dann ein Besetzer natürlich auch direkter Widerstand und eine Aneignung von Räumen, die nicht genutzt werden.
Wenn man einen Raum besetzt, reagiert die Community meistens sofort darauf. Das ist ein sensibles Thema. Wie war das hier? Kamen die Leute auf euch zu, um euch kennenzulernen?
Die Community ist sehr schnell auf uns zugekommen. Sie waren sehr interessiert, wollten wissen, was hier stattfindet, haben nach den Uhrzeiten gefragt, von unseren Events und Veranstaltungen. Und heute ist es so, dass wir eine sehr, sehr enge Beziehung zur Community hier haben. Es gibt Companeros, die heute fest im Projekt mitarbeiten und direkt aus der Community kommen, die Workshops organisieren und die natürlich auch noch mehr Nachbarn angelockt haben. Und ich denke, das ist ganz essentiell dafür, dass so ein Ort auch funktionieren kann und sich weiterentwickeln kann. Und so schaffen wir es eben auch, dass wir Unterstützung bekommen, Spenden, eine direkte Beteiligung.
De la participación, ¿no? La colaboración.
En función de esta estrategia, ¿cómo han decidido organizarse?
Wie habt ihr eure anfängliche Strategie in eine Praxis übersetzt? Und wie organisieren sich die hier im Haus Lebenden im Alltag? Wie haltet ihr darüber hinaus das Projekt am Leben?
Also wir sehen das so, wir leben an einem Ort, der uns nicht gehört, ein Ort, der der Community gehört, den wir für die Community organisieren. Es ist ein Ort, wo die Nachbarn mitmischen. Community heißt für uns das, einen alternativen Ort zu schaffen und im Alltag zu organisieren, von den Trockenklos bis zur kulturellen Veranstaltung. Also uns geht es darum, eine Kohäsion zu schaffen, eine soziale Kohäsion zu schaffen mit den Leuten, die hier arbeiten, die hier leben und zusammen Übereinkünfte zu treffen, wie das Zusammenleben abläuft. Das war von Anfang an so. Wir haben klar ein paar Regeln geändert mit der Zeit, aber wir haben mit der Zeit ein paar Regeln geändert und ein paar andere Prioritäten gesetzt, aber es ist und bleibt ein gemeinschaftlich organisierter Raum. Und klar, viele dieser Regeln haben wir gemeinsam auf dem Plenum festgelegt, die Entscheidungsfindung zwischen allen aufgeteilt ist. Das ist eine gemeinsame Reflexion zwischen uns und der Community und das ist manchmal schon lustig. Es ist schon vorgekommen, dass Leute aus dem Barrio vorbeigekommen sind und Männer zusammen mit den Frauen in der Küche kochen sehen haben. Und das ist wichtig, auch den Schalter umzulegen bei diesen kleinen, wichtigen Dingen.
Wie ist das autonome Kochduell in Altepetl ausgegangen? Welchen weiteren Herausforderungen steht das Kulturprojekt in Mexiko bei der Suche nach einem selbstbestimmten Alltag wohl gegenüber? Wer ein bisschen Spanisch spricht, findet noch mehr Audionotizen der ungehörigen Reisenden im Internet unter www.soundcloud.com/viajes-insumidos. Und für alle, die nicht so schnell einen Stift parat hatten, der Link steht auch auf unserer Homepage www.npla.de.
Und hier im Onda Info geht's nun weiter mit ungehörig guter Musik.
El nuevo show de La Bandera Rosa.
Für diese Sendung verwenden wir verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.